Breitband, Medien und Meinungen.
Mit Dennis Kogel, hallo.
Hallo.
Was waren denn für dich die wichtigsten Themen in dieser Woche?
Also das Thema, das ich am wichtigsten und vielleicht auch für die nächste Zeit am prägendsten fand, das war eine Gerichtsentscheidung über Hass im Netz.
Ja, da gab es diese Woche sogar einen Aufruf von Expertinnen und Betroffenen gegen Hass im Netz etwas zu unternehmen. Netz ohne Gewalt war der Hashtag.
Mhm, genau.
Und zu den Unterzeichnerinnen gehörte auch Renate Künast von den Grünen. Sie wurde ja im Netz beschimpft, hat dagegen geklagt und bekam nicht Recht am Berliner Landgericht. Der Tatbestand der Beleidigung sei nicht erfüllt, meinten die Richterinnen und Richter. Aber um dieses umstrittene Urteil geht es dabei nicht, oder?
Nee, genau. Also das war schon auch ein seltsames Urteil, aber es geht um was anderes. Es geht um den Europäischen Gerichtshof, der EuGH. Der hat entschieden am Donnerstag, dass Plattformen wie Facebook-Postings, die gegen europäisches Recht verstoßen, global gelöscht werden müssen. Und auch noch dazu ähnliche oder auch im Wortlaut gleiche Postings, die müssten dann auch gelöscht werden. Und vor diesem Urteil war das ja anders. Also Posts konnten dann zum Beispiel im entsprechenden Land gelöscht oder verborgen werden, nicht aber überall auf der Welt. Und Betroffene mussten dann auch eigentlich gegen jedes einzelne Posting oder gegen jeden einzelnen Beitragsautor oder Autorin vorgehen.
Wie kam es denn zu diesem Urteil?
Das hatte auch mit einem lokalen Gerichtsurteil zu tun oder einer Gerichtsverhandlung. Da gab es die ehemalige österreichische Politikerin Eva Glawischnik. Die wurde auf Facebook beleidigt, also ähnlich wie Renate Künast. Und sie verlangte dann, dass die Posts aber weltweit gelöscht werden müssen. Erinnert also wirklich so ein bisschen an diesen Fall Künast. Nur, dass eben Eva Glawischnik Recht bekam.
Wie reagiert denn jetzt Facebook auf das Urteil?
Die sind überhaupt nicht glücklich darüber. Es gab so ein Statement an die New York Times, da warnt Facebook davor, dass solche Entscheidungen global ähnliche oder gleiche Beiträge zu löschen, dass das ein Eingriff in die globale Meinungsfreiheit sein könnte und dass das überhaupt alles nur mit automatischen Upload-Filtern zu lösen sei. Ich finde ja, so aus PR-Sicht ist das eine sehr, sehr tolle Antwort. Auf Upload-Filter, da reagieren wir in Europa eher allergisch gerade, das hören wir nicht so gerne. Es gibt aber auch Kritik nicht nur von Facebook, von anderer Seite, zum Beispiel von Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Der fragt sich auf Twitter, wie wir es denn fänden, wenn jetzt zum Beispiel andere Staaten, also man denke an China oder die Türkei oder die USA, dann plötzlich sagen, nee, dieser Posting, Moment mal, den solltet ihr löschen, der darf nicht hier stehen, weil der bei uns gegen irgendwie Recht verstößt, aber vielleicht nicht bei euch. Ich finde aber trotzdem, dass dieses Urteil für Betroffene eine sehr wichtige Entscheidung sein könnte, weil es das tatsächlich einfacher machen könnte, gegen Hass im Netz vorzugehen, wenn der wirklich massiv einen Menschen trifft.
Ja, schwieriger schien es dagegen, gerade für die Demonstrantinnen und Demonstranten in Hongkong zu werden, denn eine Karten-App, die viele im Web zum Koordinieren und Navigieren von Protesten benutzt haben, wollte Apple anscheinend nicht zum Download als App zulassen. Warum?
Ja, es geht hier um hkmap.live. Das ist so eine Seite, die Nutzerinnen und Nutzern erlaubt, eine Karte von Hongkong live zu annotieren, also zum Beispiel selber eine Stauwarnung zu setzen oder eben zu sagen, wo gerade Demos stattfinden. Und die Entwickler, die wollten diese App jetzt auch fürs iPhone rausbringen und bekam dann eine ganz überraschende Absage von Apple, die gesagt haben, diese App würde dafür benutzt werden, der Polizei auszuweichen, das sei illegal. Und das ist ziemlich seltsam, denn viele andere Karten-Apps erlauben ganz ähnliche Funktionen und werden nicht in China geblockt. Und das kritisieren eben die Entwickler auf Twitter. Hat dann auch zu einem ziemlichen Aufschrei geführt und dieser Aufschrei, der hat scheinbar Wirkung gezeigt. Am Freitag kam die App jetzt doch noch raus.
Also alles gut jetzt.
Würde ich jetzt nicht so sagen. Also für mich zeigt das natürlich auch sehr deutlich, wie sehr wir uns darauf verlassen, dass große Tech-Unternehmen Software oder Infrastruktur zulassen, auf die wir uns verlassen, auch für Proteste. Und wie schnell sich das eben auch ändern kann, wenn politisch Druck ausgeübt wird.
Ja, aber vielleicht zeigt es ja auch, wie man es rückgängig machen könnte, wenn wir sozusagen jetzt als Nutzerinnen und Nutzer laut werden.
Stimmt.
Wir gucken jetzt auf was anderes, nämlich auf Videos von Dashcams, also von Kameras im Auto, die das Straßengeschehen filmen. Die sind ja zum Beispiel in Russland so beliebt, dass die Unfälle, Absurditäten und manchmal ja sogar Meteoriteneinschläge auf russischen Straßen als eigenes Videogenre gelten.
Ja, und in Deutschland waren diese Kameras bisher nicht so verbreitet. Das könnte sich jetzt aber ändern. Warum?
Es gibt eine erste Versicherung, die den Dashcam-Tarif anbietet. 15% Rabatt für Nutzerinnen von Dashcams im eigenen Auto. Und Markus Reuter von Netzpolitik, der sieht das kritisch.
Ich glaube, das große Problem daran ist, wenn jetzt bei Millionen von Autos überall eine Kamera vorne drin ist, die die ganze Zeit mitläuft, dann haben wir erhöhen wir die Überwachungsdichte in Deutschland sehr stark, weil wir quasi permanent den öffentlichen Raum eben mit überwachen.
Die Dashcam-Hersteller, die sagen, die Kamera, die speichert nur dann Videos ab, wenn wirklich irgendwas Unerwartetes passiert, wenn ein Meteorit runterfällt oder so. Aber bei den meisten Modellen kann auch manuell gespeichert werden und das wird dann eben auch ganz gerne genutzt für Dashcam-Videos.
Tja, dann landet man eben doch als unbeteiligte Person, ohne es zu wissen, in irgendwelchen lustigen YouTube-Videos, weil man zum Beispiel auf der Straße total lustig gestolpert ist oder sich vielleicht gerade mal in der Nase gebohrt hat oder was auch immer.
Genau. Ich finde aber, es ist nicht nur diese Überwachung von Unbeteiligten ein Problem, denn wenn man dieses Konzept so ein bisschen weiterdenkt, dann geht es ja mit diesem Prämienanreiz auch darum, Menschen auf eine Weise zu trainieren, nicht nur andere Leute, sondern auch sich selbst überwachen zu lassen. In einer Pressemitteilung sagt die Versicherung, wer mit so einer Dashcam fährt, der fährt sicherer als ohne Dashcam. Ich konnte jetzt wirklich keine wissenschaftlichen Belege finden, die diese Aussage bestätigen. Und für mich klingt das daher eher so nach dem Wunsch, dass wir sicherer fahren, weil wir wissen, dass die Versicherung die ganze Zeit mitschaut, wie wir fahren. Und ich bin auch absolut dafür, dass Straßen vor allem für FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen sicherer werden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Prämien für überwachte Autos so der richtige Weg dazu sind.
Ah, bin ich mir auch so unsicher. Mhm. Dennis Kogel, vielen Dank für diese Medien und Meinungen.